Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
Startup Insider Daily. Interview.
Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Dominik Angerer ist bei uns, der CEO und Co-Founder von Storyblock, ein Headless Content Management System, das gerade 47 Millionen Dollar eingesammelt hat. Ein super cooles Gespräch, vor allem deswegen, weil Storyblock entstanden ist aus einer Agentur, die ein eigenes Problem identifiziert hat und daraus ein Startup entwickelt hat. Also ich finde das total cool, war ein sehr inspirierendes Gespräch, geht auch sofort los. Noch kurz der Hinweis auf nachher, um 16 Uhr heißt es wieder Startup Insider VC Talk. Ihr kennt unser Format, wir stellen hier die wichtigsten VCs in Deutschland vor, damit ihr eure Pitch-Decks an die richtigen Adressen schicken könnt. Und dieses Mal bei uns zu Gast ist ein Branchenveteran, darf man glaube ich sagen, Christian Nagel von Early Bird. Seit fast 25 Jahren unterwegs mit Early Bird, hat viel gesehen und dementsprechend ein sehr, sehr cooles Gespräch. Christian ist also wirklich ein wandelndes Lexikon, was die Investorenszene angeht. Also wenn ihr Early Bird kennenlernen möchtet, dann auf jeden Fall nachher reinschalten. Wenn ihr gerne Podcasts mögt, und davon kann man ja fast ausgehen, wenn ihr hier gerade am Zuhören seid, dann hört doch auch morgen mal rein. Wir stellen ja jeden Samstag die wichtigsten Podcasterinnen und Podcaster in Deutschland vor. Dieses Mal bei uns zu Gast ist Andreas Weck. Er ist Redakteur bei T3N, aber er ist vor allem auch der Co-Host vom T3N Podcast, dem wöchentlichen Update für digitale Pioniere. Und darüber haben wir gesprochen. Also wie ist der Podcast entstanden? Was ist die Idee dahinter? Wie hat er sich weiterentwickelt? Und was können wir da in Zukunft noch erwarten? Auch das war ein sehr cooles Gespräch. T3N ist ja so ein richtiges Medienimperium aus Hannover. Dementsprechend fand ich das auch sehr, sehr spannend, wie die da vorgehen. Und dann am Sonntag, wie jeden Sonntag, Startup Insider Read Only, unser tolles Format, in dem wir Bücher vorstellen. Meine liebe Kollegin Annalena Kümpel begrüßt immer Autorinnen und Autoren, die Bücher geschrieben haben, die sich irgendwie an Startups richten oder die von Startup-Unternehmerinnen und Unternehmern geschrieben wurden. Ja, und so auch dieses Mal. Vanessa Weber ist zu Gast. Sie ist CEO von Werkzeug Weber aus Aschaffenburg. Und sie hat ein Buch geschrieben über ihre Erfahrungen, über ihre Einblicke, über ihre Perspektiven. Und das Buch heißt Mal ehrlich, 52 ungeschminkte Impulse einer Unternehmerin. Und ja, ihr hört schon raus, sehr ungewöhnlich, aber auch ein sehr, sehr cooles Thema. Von daher reinschalten lohnt sich. Das dann, wie gesagt, am Sonntag. So, das war die lange Ankündigung. Entschuldigt bitte, das dauert am Freitag immer ein bisschen länger, weil ich ja noch auf das Programm am Wochenende hinweisen muss. Aber jetzt geht's endlich los mit Dominik Angerer, dem CEO und Co-Founder von Storyblock. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
Startup Insider Daily. Interview.
Ja, sehr schön. Ich freue mich. Dominik Angerer ist hier, CEO und Co-Founder von Storyblock. Hallo Dominik.
Hallo Jan, freue mich, dass du mich hier haben möchtest.
Ja, aus natürlich wohlverdientem Anlass, denn ihr habt eine tolle Finanzierungsrunde abgeschlossen. Glückwunsch.
Dankeschön.
Danke. Ja, es klingt so von außen betrachtet, als geht es so richtig los jetzt, ne?
Ja, also jetzt wird es auch endlich Zeit. Also wir haben ja 2017 gegründet, 2019 die erste Seed-Runde, also Ende 2019. Und jetzt wird es ja langsam Zeit, dass wir was Ordentliches machen.
Okay. Ja, ich nehme an, ihr habt den Weg schon gepflastert bis heute, ne? Aber wenn du sagst, was Ordentliches machen, erzähl doch mal, was ihr macht. Das stellt mir ja die Frage, warum braucht es noch ein weiteres CMS, ne?
Das ist eine richtig gute Frage. Und ganz ehrlich, wir haben uns genau dasselbe gefragt. Also wir waren ja 2015, 16, 17 noch in einer Agentur tätig, haben dort verschiedenste Content-Management-Systeme probiert, verwendet, auch aktiv in Projekten. Und für uns war der Triggerpunkt, dass unser damaliges Enterprise-Content-Management-System, das wir extern eingekauft hatten, zu uns gesagt hat, hey, bei uns gibt es nur noch Bugfixes für die nächsten 6 Monate und dann müsst ihr euch was Neues suchen. Und natürlich idealer Zeitpunkt, mal zu schauen, was auf dem Markt da draußen wirklich unterwegs ist. Haben uns dann relativ schnell dafür entschieden, alles auszuprobieren, was da ist. Also wirklich von Adobe, Sitecore, Liferay hin zu Open Source, WordPress, Drupal, Typo 3, bis hin zu Headless Content Management System, also so API-basierten Content Management System. Für alles, die das jetzt gar nicht sagt, es geht quasi darum, dass ein Content Management System nur Daten rausspielt, mit denen Entwicklern dann selber Webseiten, Apps und Co. bauen können. Und tatsächlich waren die dann auch nicht so toll, aber die Idee war ganz cool. Und das war so der Triggerpunkt für uns, dann eben 2016 den ersten Prototypen zu bauen. Haben den Kunden gegeben, die fanden es genial. Wir haben es 2017 dann online gestellt mit einer eigenen Domain, storyblog.com, und dann eben noch ein bisschen Dokumentation, eine Landingpage dazu. Und einen Monat später waren wir auf einmal profitabel. Also das okay. ging dann relativ schnell.
Aha. Ist ja hochinteressant, muss ich sagen. Das heißt, also wenn ich es richtig raushöre, so richtig geplant war es nicht. Es war eigentlich eher ein glücklicher Zufall, ja?
Definitiv. Also wir haben tatsächlich als Ziel in der Agentur definiert gehabt, dass wir kein eigenes CMS bauen. Also ich glaube, ich habe noch nie gemeinsam mit Alex und dem Team ein Ziel so schlecht nicht erreicht wie das. Aber das war es auf jeden Fall wert.
Bei den meisten Zielen, die man nicht erreicht, bedauert man es ja hinterher. Wie ist es hier?
Definitiv nicht.
Ja. Definitiv nicht. Das heißt, die Reise macht Spaß, ja?
Ja, also gerade von 2 auf 20 war ganz spannend. Jetzt von 20 dann auf 180 jetzt. Mit ist auch nochmal ein anderer Punkt, aber es ist auf jeden Fall mega, mega spannend.
Ja, und jetzt finde ich es ja ganz interessant. Also du hast gerade schon ein paar Wettbewerber aufgezählt. Ich glaube, Contentful hast du gerade nicht genannt. Ne? Ich bin jetzt aber nicht ganz sicher.
Ja, stimmt.
Und das ist ja hier das große Berliner Unicorn. Vielleicht kannst du mal anhand von dem Beispiel oder vielleicht brauchst du auch andere Beispiele, aber mal klarstellen, wie ihr euch da positioniert. Weil, ne, wie gesagt, es gibt ja, also der Markt ist ja erstmal voll eigentlich, ne?
Ja, voll ist übertrieben. Also der
ist
Markt
das so? Ist ja, relativ ich hätte jetzt groß. Gedacht, es gibt relativ viel. Okay, aber voll im Sinne von, es gibt schon sehr viele Anbieter, die irgendwie alle mit ihren eigenen Profilen auf den Markt kommen, oder?
Ja, genau. Also ist auf jeden Fall sehr stark fragmentiert, würde ich sagen. Genau. Also 260 Milliarden Markt, overall im CMS-Bereich. Und Contentful in dem Sinne ist auch ein gutes Tool, muss man sagen. Es ist quasi eine relativ gute Datenbank, mit der man Referenzen und Relationen zwischen Content-Typen definieren kann. Das heißt, man macht seine Artikel, seine Autoren, seine Kategorien und kann die dann untereinander relativ schön referenzieren und eben eine Struktur aufbauen, ähnlich zu einer Datenbank. Und das kriegt man dann per API wieder zur Verfügung gestellt. Also klingt ja eigentlich auch echt gut. Mhm. Und ist ja auch gut, genau, für den Teil. Aber das Problem war, dass unsere Marketer gesagt haben, hey, ich muss da ja alles irgendwie ganz anders denken und ganz anders aufbauen, wie ich es eigentlich machen möchte. Ich möchte eigentlich reusable Components innerhalb von einem Content-Typen, innerhalb von einem Eintrag haben. Und genau da haben wir dann angesetzt, dass wir gesagt haben, ja, du kannst genau selber wie bei Contentful machen, also diese Content-Typen und so ist ja nichts Neues, aber bei uns kannst du eben genau diese Komponenten, die sich innerhalb von einem Content-Typen verschachteln lassen. Das heißt, so ein Artikel hat nicht nur irgendwie einen Titel, eine Subheadline und irgendwie einen Text und einen Autor, der verlinkt ist, sondern in Storyblog kannst du diesen Artikel dann dynamisch mit Komponenten aufbauen. Das heißt, du kannst immer noch eine Headline nehmen, auf einmal kannst du eine Bildgalerie reinwerfen, auf einmal kannst du eine Newsletter Subscription Area reinwerfen. Also alle Komponenten, die du frei definieren kannst, also die geben auch wir auch nicht vor, sondern das kann man selbstständig definieren als Entwickler und Marketing-Teams haben dann genau die jederzeit zur Verfügung. Und ich glaube, das ist eben das Spannende. Bei uns kann man eben diese Komponenten aufbauen, ähnlich wie Lego-Blöcke, mit denen du deine Content-Items aufbaust und das Ganze komplett modular.
Und wer ist da eure Zielgruppe? Wie kann man die definieren? Also vielleicht das auch mal wieder zur Abgrenzung zu anderen. Ne? Also vielleicht müssen wir einmal noch kurz erklären vorher das Thema Headless und nicht Headless. Also WordPress ist ja, glaube ich, der Marktführer, wenn ich es richtig weiß, ne? Mit irgendwie 40% oder sowas Marktdurchdringung. Aber das ist kein Headless-System. Oder gibt es auch als Headless, aber nicht standardmäßig. Ich glaube, was ist das Gegenteil von Headless?
Ja, also man nennt das eigentlich so Monolith. Monolith grundsätzlich okay. So, dass WordPress tatsächlich mittlerweile, ich glaube, die API in den Core übernommen hat. Aber das macht jetzt halt dann auch irgendwie das Kraut nicht mehr fett. Also das ist halt einfach nur eine API hinzugefügt, was natürlich auch den Headless-Gedanken fördert. Und es ist natürlich schön zu sehen, dass eben genau diese Tools Typo 3, WordPress, Drupal und Co. immer mehr auf diesen API-Ansatz aufspringen. Aber das Spannende ist natürlich, was ist, wenn du ein neues System baust, genau mit dieser Architektur im Core und nicht als Add-on oder als Plugin, dann hast du natürlich einen ganz anderen Hebel, was Performance betrifft. Und ich glaube, da setzen wir auch an. Also wir setzen an bei Marketern, die gleichzeitig ein extrem gutes Dev-Team haben oder einen extrem guten Partner dabei haben, die eben genau Corporate Design, Corporate Identity ordentlich umsetzen wollen. Das ist so unser Sweet Spot, würde ich sagen. Und ja, klar konkurrieren wir da auch irgendwie mit WordPress zu einem gewissen Bereich, gerade im Self-Service-Bereich, aber im Enterprise-Bereich dann eher so mit Adobe Sitecore und Ähnlichem. Also da ist eher dann WordPress nicht mehr so relevant in den Pitches.
Das heißt, wir reden hier bei euch eigentlich über eine reine B2B-Lösung. WordPress ist ja dann eher B2C, also ich würde mal sagen, ein Großteil wahrscheinlich B2C, weil du halt irgendwie Endkonsumenten hast oder Endnutzer, die irgendwie ihre kleinen eigenen Blogs auch bauen zum Teil damit, ne?
Ja, also nicht nur Blogs, du kannst ja auch wirklich alles damit bauen. Auch als jemand, der jetzt keine Entwicklungserfahrung hat, kannst du mit Plugins, Themes von ThemeForest und Co. relativ einfach, relativ schnell auch was aufbauen. Das ist jetzt nicht das Ziel von unserem Produkt. Unser Produkt ist wirklich dafür da, wenn du genau mit solchen Settings ans Limit kommst oder du quasi zu einer Brand wirst, die eben auf Conversion Rates und ähnliches extrem achten möchte und eben andere Technologien verwenden möchtest, neben PHP und ähnlichem.
Was sind in diesem ganzen Markt da die entscheidenden, die kritischen Elemente und worauf muss man achten oder besonders achten, wenn man jetzt versuchen möchte, da eine marktbeherrschende Stellung oder zumindest sich gut zu positionieren? Also ist es hinterher dieser einfache Zugang, von dem du gerade sprichst, ist das das Relevanteste oder ist es die Funktionsvielfalt oder ist es das Pricing oder worauf muss man achten?
Also unsere Strategie ist da ganz klar, dass unser Produkt eben für Entwickler und Marketer extrem einfach sein muss. Also Entwickler bauen und können extrem einfach Webseiten bauen, Apps bauen und ähnliches, weil eben diese Schnittstelle da ist, diese API, diese Developer-Schnittstelle, Application Programming Interface Setup. Und mit dem können die einfach Daten in jeglicher Form mit Filtern und ähnlichem einfach abgreifen. Oder wenn die eher GraphQL haben wollen, was eine andere Technologie ist, mit der auch eben APIs zugegriffen werden können, mit denen können die halt relativ einfach dann was bauen. Das ist mal für die Entwickler. Für die Marketer braucht es aber eine visuelle Oberfläche, irgendwas, womit die auch wirklich arbeiten können, Workflows abbilden können, Approvals abbilden können, ein Digital Asset Management System wie Binder und ähnliches hinzufügen können oder auch einfach das Built-in-System verwenden können. Also da muss man wirklich diese zwei Welten kombinieren. Und wenn man das noch gemeinsam mit einem Predictable Pricing, so nennen wir das bei uns zumindest, also ich komme ja ursprünglich aus einer Agentur und jeder Partner oder jeder Kunde von uns hat immer gefragt so, wie viel kostet mich das in 5 Jahren? Mhm. Und wenn man sich jetzt so den CMS-Landscape anguckt, und dann gibt es natürlich die Sachen, die Open Source sind, ja, das wusste ich selber, und dann habe ich auf einmal den ITler, die Serverinfrastruktur und ähnliches, die Maintenance, die ich zahlen muss. Und wenn ich jetzt Richtung einem Software-as-a-Service gehe, dann muss ich halt aufpassen, ob die Variablen verständlich sind. Haben die irgendwie eine Variable auf die API-Requests, auf die Content-Typen, auf die Anzahl der Rollen und ähnliches? Oder gibt es da eine Option, wo einfach das alles inkludiert ist und ich zahle eine Flat-Fee für einen gewissen Bereich, also pro User zum Beispiel oder für eine gewisse Anzahl von Projekten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil es gibt tatsächlich CMS-Systeme da draußen mit bis zu 18 Variablen im Pricing. Und da kriege ich auch als Agentur nicht mehr hin, das abzuschätzen. Mhm. Wir sind dabei 3 bei uns, also User, Projekte und Traffic.
Wie oft, ich kenne mich da wirklich gar nicht aus, wie oft ändert man denn eigentlich sein Content-Management-System? Also das sind doch wahrscheinlich extrem tief eingeloggte, Kundenbeziehungen, die ihr da habt. Ne? Also wenn man da einmal drin ist, kommt man doch wahrscheinlich, läuft man nicht Gefahr, dass man so schnell wieder ausgetauscht wird. Umgekehrt heißt es aber auch, ihr kommt wahrscheinlich nicht so schnell rein in Märkte, wo andere drin sind, oder?
Also das ist eine gute Frage. Tatsächlich hat jedes Unternehmen 2 bis 3 Content-Management-Systeme im Einsatz.
Ach so.
Wir haben dazu einen Report tatsächlich gemacht, eine komplette Survey. Den Ganzen haben wir dann unter State of the CMS oder State of Content publiziert und diese 2 bis 3 Content-Management-Systeme haben einfach einen unterschiedlichen Ansatz. Das heißt, nicht jedes Content-Management-System ist perfekt für genau deinen Use-Case. Mhm. Ich sage dir immer ganz gern, wenn du einen Nagel hast, nimm doch lieber einen Hammer und keine Glasflasche. Und wenn du was trinken möchtest, eine Glasflasche war besser als ein Hammer. Dementsprechend wirklich für den Use-Case, den du hast, möchtest du eigentlich genau das Tool verwenden. Und genauso ist es im CMS-Bereich. Dementsprechend muss es gar nicht so sein, dass wir irgendwas ersetzen, sondern wir können auch irgendwie bereichern und dazukommen. Das heißt, wenn du während du irgendwas mit einem Hammer zusammenbaust, durstig wirst, ist vielleicht smart, eine Glasflasche dabei zu haben, mit ein bisschen Wasser drin. Und genauso sehen das Unternehmen auch. Aber im Schnitt sind es zwischen 3 und 8 Jahren, so normalerweise gesetzt. 3 Jahre deswegen, weil das so die Mindestvertragslaufzeit von den meisten Enterprise-Contracts einfach ist. Da ist man quasi gesetzt und nach 8 Jahren ist so auch wirklich der Letzte dabei, einfach zu reevaluieren und zu schauen. Und mittlerweile sind wir doch ein bisschen länger auf dem Markt. Also uns gibt es seit 2017 und wir haben es tatsächlich bis jetzt geschafft, dass wir keinen einzigen Enterprise-Kunden verloren haben. Mhm. Und ich glaube, das ist eigentlich ganz cool. Und das jetzt nicht nur, weil wir eben erst innerhalb von diesen 5 Jahren sind und nicht 8 Jahre, sondern ich glaube, unsere Kunden sind auch recht zufrieden, wie sich das System entwickelt hat, wie es gebaut hat.
Zeitgleich hast du jetzt eben Flaschen und Hammer verglichen. Aber wenn du jetzt Hammer und Hammer vergleichen würdest, ist es natürlich trotzdem wahrscheinlich so, dass Kunden möglicherweise Lust hätten zu wechseln. Aber, und das war jetzt diese Frage nach dem Lock-in-Effekt, das ist wahrscheinlich viel zu aufwendig ist zu wechseln, oder?
Ja, also mit dem Monolithen auf jeden Fall, weil dann musst du einen kompletten Tech-Stack eigentlich tauschen. Das heißt, du tauschst nicht nur irgendwie das CMS im Hintergrund und die Datenbank und die API, sondern du tauschst auch die komplette Darstellung. Mhm. Das bedeutet, du tauschst jetzt nicht nur irgendwie einen Backend-Entwickler, sondern du musst eigentlich auch deinen Frontend-Entwickler austauschen oder der muss eine neue Technologie lernen. Mit einem Headless-Content-Management-System, und das betrifft jetzt alle Headless-CMS-Systeme da draußen, brauchst du das nicht. Sondern du kannst relativ einfach deine Daten, weil sie eben nur Daten sind, von dem einen System runterziehen und in ein anderes CMS reinschießen. Und das ist eigentlich ganz cool, weil auf einmal hast du nicht nur die Möglichkeit, relativ schnell zwischen Systemen hin und her zu wechseln, sondern du hast auch die Möglichkeit, das beste System für deinen Use Case zu wählen, ohne dass du diesen Login hast. Und das macht bei uns natürlich jetzt die Sache ein bisschen schwieriger, aber dafür müssen wir halt einfach das bessere Produkt haben.
Ja, sehr, sehr spannend. Jetzt habt ihr ja gerade, ich habe dir am Anfang schon gratuliert, ihr habt ja jetzt gerade eine wirklich beachtliche Finanzierungsrunde abgeschlossen, eine Series B, 47 Millionen Dollar habe ich hier stehen.
Korrekt.
Also klingt wirklich sehr, sehr spannend. Das heißt, es gibt Investoren, die glauben daran, dass hier ein großer Zukunftsmarkt auch liegt, ja?
Ja, definitiv. Also wir zeigen es, glaube ich, ganz gut. Wir haben uns jetzt, also der Jahresanfang nochmal verdoppelt. Unser Team ist jetzt von eben letztes Jahr um die Zeit circa 40 Leute auf 180 Leute gewachsen. Also seit dem Announcement letzte Woche sind wir auch schon wieder 10 Leute mehr.
Wahnsinn.
Und haben auch nochmal vor, bis auf 330 zu wachsen dieses Jahr. Obwohl jetzt der Markt natürlich etwas komplizierter geworden ist und ein bisschen spannender aussieht, aber unser Plan funktioniert bis jetzt recht gut. Dementsprechend haben wir da auch jetzt gesagt, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, nochmal Geld aufzunehmen, einfach weil wir das Potenzial da draußen sehen, dass wir gerade irgendwie ergreifen können. Und dementsprechend macht es für uns jetzt voll Sinn, diese 47 Millionen auch wirklich umzusetzen.
Lass uns mal vielleicht kurz über die Investoren sprechen. HV Capital kennen wir ja hier ganz gut, ein Berliner Fonds, Mudabala.
Mubadala.
Die kenne ich jetzt nicht. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, ja?
Ja, klar. Also Mubadala habe ich jetzt in London kennengelernt, eben in 2020. Das war recht spannend, weil Mubadala hat man normalerweise jetzt nicht direkt auf dem Schirm. Gerade wenn man irgendwie in Nahe Osten rüber guckt und so, kennt man sie auf jeden Fall direkt einfach aus der Geschichte. Aber das Spannende ist, Mubadala ist einer der besten B2B-SaaS-Funds, die ich kennenlernen durfte. Also ich habe jetzt mit sehr, 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 sehr vielen VCs gesprochen und Mubadala selbst hat einfach extrem gute Investoren, die wissen, was sie tun und wissen, wie sie dir helfen können, eben mit Introductions, mit Vorbereitungen fürs nächste Fundraise oder einfach nur, wie du ein ordentliches KPI-Dashboard intern aufbaust. Also da gibt es extrem viele, extrem begabte Leute. Und Mubadala ist früher relativ oft eher in dieser Lending-Partner-Position gewesen. Das heißt, die haben nicht direkt in Startups investiert oder in Scale-Ups investiert, sondern die waren früher eher Richtung quasi der Geldgeber für diese VCs da. Und irgendwann haben sie dann selbst auch gedacht, hey, wir können das eigentlich auch ziemlich gut, weil wir geben ja jetzt auch genau diese Tipps und wir investieren ja jetzt auch die ganze Zeit und sind dann eher auch selbst in den Vordergrund gekommen. Und wenn man zum Beispiel jetzt auf Tier schaut, also Tier, diese E-Mobility-Geschichte mit den Scootern, da sind sie ja auch zum Beispiel investiert. Also da gibt es schon extrem viele richtig gute Investment von Mubadala. Und ich glaube, von dem wird man noch einiges hören.
Ja, sehr spannend. Unterstreicht ja so ein bisschen auch euren internationalen Approach. Ne? Ich habe dich im Vorfeld ja gefragt, ob ihr gerade in neue Länder geht. Da hast du ein bisschen geschmunzelt und gesagt, wir sind ja eigentlich schon überall. Ne? Ihr seid remote first aufgestellt oder remote only, ne? ist das Richtigere. Und ihr seid schon sehr international. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen noch beschreiben, weil das ist, finde ich, schon sehr ein bisschen einzigartig eigentlich auch. Ne?
Ja, kann ich gerne ein bisschen drüber reden. Also grundsätzlich sieht das Ganze so aus, dass Alexander, mein Co-Founder, in Rio sitzt seit 2018 und wir eigentlich seit dem Zeitpunkt komplett remote waren. Und auch in Österreich waren wir jetzt nicht im selben Büro, wie wir angefangen haben, sondern wir waren halt trotzdem immer eigentlich zu Hause, haben vom Homeoffice gesessen und dort gearbeitet oder im Café. Das war mal so der Start. Und mit der ganzen Geschichte rund um 2018 und unseren ersten Hirings war dann so der Punkt, okay, wie machen wir das jetzt? Holen wir uns ein Office, bringen wir alle Leute in einen Ort, machen wir zwei Offices, eins in Rio, eins in Linz, also in Österreich oder wie machen wir das? Und wir haben dann relativ schnell was recht Spannendes gefunden, nämlich ein Podcast auf YouTube tatsächlich von, ich glaube, La Family oder irgendwie sowas heißt diese Accelerator in Frankreich. Und die hatten so ein YouTube-Video über, wo stellt man am besten welche Leute ein? Und da war natürlich, wenn man Richtung Finanzwesen guckt, ist die Schweiz natürlich recht spannend. Wenn man irgendwie extrem gute SDRs, BDRs, also Sales-Leute braucht, die mehrere Sprachen sprechen, wäre natürlich Barcelona mega genial, einfach weil der Tourismus dort so stark ist. Und dieses ganze Setting und der Gedanke von, hey, wie können wir eigentlich skalieren, ohne dass ich jetzt die nächsten 30 Kilometer im Umkreis irgendwie nur habe als Hiring-Plattform, sondern die ganze Welt, das war halt einfach so attraktiv, dass wir gesagt haben, komm, wir machen das jetzt, auch wenn es irgendwie noch gar kein anderer gemacht hat oder ganz, ganz wenige gemacht haben. Und mit Elastic und GitLab hat man es ja gesehen, dass es klappt. Mhm. Und ich muss sagen, wir sind jetzt 180 Leute in 40 Ländern, also wirklich quer durch alle Timezones eigentlich mittlerweile durch. Also von Thailand bis hin zu Rio, Kolumbien, US, aber auch komplett Europa, haben wir eigentlich alles dabei. Und ich bin recht zufrieden damit, das Team denke ich auch. Mhm. Wir haben noch nicht einen einzigen großen Team-Retreat machen können durch Corona, aber das ist für nächstes Jahr geplant. Dementsprechend würde ich sagen, wir sind nicht nur remote first, sondern remote only. Wir haben nämlich mal ein Office in Linz, muss ich sagen.
Ja, super spannend. Ist ja, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch bei, wie heißt hier WordPress, die Automation oder Automatic oder so, ne? Heißen sie das, glaube ich?
Ja, genau.
Die machen das doch, glaube ich, auch so, ne?
Ja, also definitiv. Also die relativ viele Firmen erlauben natürlich jetzt Remote Work bis zu einem gewissen Grad. Aber ich glaube, dieses Extrembeispiel von wir haben nicht mal ein Büro, gibt es jetzt nicht mal so viele.
Mhm. Und hat sich das bei euch auf die Teamkultur irgendwie ausgewirkt? Was würdest du sagen? Also wie ist der Unterschied? Weil ich könnte mir vorstellen, es muss doch, du sagst ja gerade auch ein Team-Retreat, das muss ja schon einen Unterschied machen, ob man die Leute persönlich trifft, irgendwie dann diese Küchengespräche oder irgendwie abends mal beim Bier zusammenstehen und so. Das fällt ja alles weg erstmal, ne? Wie hat sich das bei euch dargestellt?
Ja, du musst es ja nicht. Du musst es quasi nur in ein anderes Format rüberbringen. Wir haben genauso diese Coffee-Chats. Wir haben genauso diese Feierabend-Bier-Geschichten. Nur sind sie halt bei uns aktuell über Hangouts oder Zoom oder im Rahmen von einem echten organisierten Treffen, wie zum Beispiel ein Aikido-Kurs, ein Yoga-Kurs, der quasi online stattfindet und auch von den eigenen Team-Members gemacht wird. Ich weiß zum Beispiel, jeden Freitag um ca. 12 europäischer Zeit spielen ein paar Kollegen von uns gemeinsam Counter-Strike oder irgendwelche andere Games. Also diese Community bildet sich ja generell jetzt auch schon online. Man sieht es auf Twitter, man sieht es auf Discord, was die Gaming-Industrie sieht. Und da, die machen es ja genau vor. Da gibt es Leute, die sich einfach seit Jahren oder Jahrzehnten kennen, die sich vielleicht nur alle paar Jahre mal wieder sehen und online gemeinsam zocken, sage ich mal. Und warum sollte das in einem professionellen Umsatz oder Umfeld nicht auch gehen? Und wir haben das mal ausprobiert und bei uns klappt es eigentlich recht gut. Also es gibt ein paar Sachen, die alle natürlich irgendwie verbinden, so Essen, Musik, Filme und mit genau diesen Core-Topics kann man mal sagen, kann man relativ viel machen und spannenderweise baut sich die Kultur dann eigentlich von ganz allein, wenn man die richtigen Leute einstellt.
Ja, sehr, sehr spannend. Sag mal, dieser Schritt von dieser Überzeugung, ihr macht jetzt eure Agentur zu oder ich weiß gar nicht, ob ihr sie zugemacht habt, aber ihr...
Haben wir nicht. Nein, also die Agentur waren Alexander und ich damals eben als Mitarbeiter beschäftigt. Alexander ist quasi Web-Development Lead und ich als Head of Service and Maintenance und wir haben diese Position dann quasi verlassen und aus der Agentur quasi gespin-offt.
Ach so, ich dachte, das wäre quasi eure Agentur gewesen auch. Das hatte ich falsch verstanden. Okay. Aber dieser Schritt, da tatsächlich was Eigenes zu machen, diesen Spin-off zu beginnen, also wie, was braucht man quasi für eine Überzeugung? Was muss bis dahin passiert sein, um so einen Schritt zu gehen?
Ja, also bei uns war das so, eine Kombination aus, hey, wir sind da an was dran, was wirklich, wirklich cool ist. Und zu einem Punkt, wo auch die Agenturgründer meinten, hey, lass das mal irgendwie auch tatsächlich ausgründen und schauen, was draus passiert. Mhm. Im Sinne von, lass es mal aus der Agentur rausnehmen, damit die Agentur safe ist, wenn ihr da irgendeinen Scheiß macht. Aber ich glaube, das hat dann ganz gut geklappt. Nicht nur Risikominimierung innerhalb von der Agentur, sondern ich glaube, die zwei, also Albert und Stefan, haben da auch einfach erkannt, dass da was quasi auf dem Tisch liegt, was nicht so schlecht ist, weil es natürlich extrem viel Zeit in der Agentur gespart hat und damit natürlich mehr Profit gebracht hat in dem jeweiligen Projekt an sich, wo Storyblock im Einsatz war. Und das hat sich dann auch bewahrheitet. Also jetzt sehen wir wir haben jetzt über 1000 Partneragenturen weltweit und die durch die Bank machen ja eigentlich spätestens mit dem zweiten Projekt, nachdem sie Storyblock einmal verwendet haben, extrem viel mehr Umsatz, beziehungsweise den Umsatz, den sie machen, bleibt mehr hängen, einfach weil weniger Zeit für ein Projekt drauf geht.
Das heißt, das ist für euch auch hinter der Kundenakquise-Kanal, über Partner zu gehen, ja, weil ich kenne mich dazu wenig aus. Ich weiß nicht, ob der Weg Headless CMS, ob das quasi ein sinnvoller Weg über Google ist oder und ob die Leute sich quasi selbst informieren oder ob es dann eben für die Enterprise-Kunden tatsächlich die Agenturen sind.
Ja, also bei uns, wir haben drei so Channels. Wir haben den Self-Service-Channel, der eigentlich hauptsächlich inbound läuft, also wirklich über Entwickler oder Aha. Communities, die sich selbstständig informieren. Die können Aha. dann auch eben in diesen Self-Service-Bereich subscriben. Das ist quasi ein Gratis-Plan mit wirklich komplett gratis. Dann $99, $449 pro Monat. Und dann gibt es noch den Enterprise-Bereich. Da gibt es dann eben diesen Partner-driven Channel und den Direct Sales Channel. Und dieser Direct Channel ist auch irgendwie inbound und outbound, also eine Kombination. Und da verkaufen wir direkt an den Endkunden, der vielleicht oder der oder die tatsächlich auch noch selbst ein eigenes Entwicklungsteam in-house hat. Oder wir bringen halt einen Partner dazu, der irgendwie helfen kann oder die helfen kann.
Und ist das von Investoren gern gesehen, dass man so zwei, also letztendlich drei unterschiedliche Modelle verfolgt? Weil es ja eigentlich könnte das ja auch ja. so ein bisschen für Konflikte sorgen, ne?
Definitiv. Also es kommt natürlich auch nicht so oft vor, dass das mehrere Channels gewinnbringend was einbringen, sage ich mal. Es ist natürlich schwierig, eigentlich alle drei gleichzeitig aufzubauen oder gleichzeitig zu machen. Genau. Bei uns war das so, dass der Self-Service-Channel natürlich in den Enterprise-Channel übergehen kann. Das heißt, für uns war da keine Differenzierung notwendig zwischen einzelnen Channels, sondern alle Marketing-Spend, den wir haben, das Kapital, das wir in Google reinwerfen, in LinkedIn, Twitter und Co., auf irgendeine Art und Weise, das heißt eben über, und ich sage das jetzt so salopp, wir haben natürlich ein Tracking dahinter, wir haben natürlich unsere Pipelines gesetupt und alles drum und dran, aber im Grunde ist so, sobald wir Geld in einem gewissen Channel ausgeben, dann kommt das in den Funnel rein und je nach Funnel kommt es dann eben genau bei der Subscription raus, wo es raus soll. Ob das dann ein Self-Service ist oder ein Enterprise-Kunde, ist dann wirklich dem Projekt geschuldet, das der Kunde umsetzen möchte.
Das heißt, es ist so eine Art Freemium-Modell fast, also so ein Funnel, der ist eigentlich relativ gut durchdesignt dann, ja?
Genau, also bei uns mittlerweile schon. Wir haben das jetzt ja, wie gesagt, seit 2017 so am Start. Und wir haben es ja nicht nur gebaut, um irgendwie ja, ein Produkt zu bauen, sondern Alexander und ich, wir sind ja beide Softwareentwickler und wir haben die CMS-Systeme da draußen irgendwie versucht zu verwenden und haben sie auch verwendet. Und irgendwie hat es nicht gepasst. Also irgendwas hat eben für uns ja noch gefehlt. Und genau dieses Irgendwas, so dieses Irgendetwas haben wir jetzt dann quasi mit Storyblock umgesetzt und wollten es dann auch für unsere Entwicklerkollegen bereitstellen. Und nicht jedes Projekt, also eine Bäckerei ums Eck, natürlich hat die jetzt keine 4.000-5.000 Euro pro Monat, aber die haben trotzdem irgendwie die Möglichkeit für $9 im Monat ein ordentliches Kontomanagement-System mit CDN, Asset Management, Bildoptimierung, alles drum und dran dazu zu holen. Und $9 für einen weiteren User auf dem Community-Plan, das geht absolut und der eine User ist sowieso kostenlos.
Super, Dominik, also wirklich sehr, sehr spannend. Jetzt hast du gesagt, ihr seid am Wachsen noch weiterhin, das heißt, ihr sucht noch neue Leute, ja?
Wir haben gerade knapp 40 offene Stellen. Diese 40 offenen Stellen bedeutet 160 mehr Leute bis Ende des Jahres. Von einem SDR, BDR, also Sales, bis hin zu Account Executives, Partner Success Manager, Partner BDR, rüber zu Accounting, Finance, bis weiter Produkt Developer, Developer Relations, Developer Experience, also quer durch die Bank. Suchen wir eigentlich jeden. Also einfach bewerben, wir würden uns auf jeden Fall freuen.
Super. Ich hoffe, es haben die Richtigen zugehört. Also mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Weiterhin nochmal ja, viel Erfolg, Glückwunsch zu der Runde. Ist wirklich spannend. Und dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch große Updates gibt, sag gerne Bescheid. Ja?
Auf jeden Fall, Jan. Dankeschön.
Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Das war Dominik Angerer, CEO und Co-Founder von Storyblock. Damit sage ich Tschüss für den Moment, aber ich hoffe, wir hören uns nachher wieder um 16 Uhr im Rahmen der Reihe VC Talk. Christian Nagel zu Gast von Early Bird. Und ja, das ist wirklich ein sehr, sehr wertvolles Gespräch. Kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Morgen dann nicht vergessen Startup Insider Media Talk mit Andreas Weck, dem Co-Host vom T3N Podcast. T3N, wie gesagt, ein Medienunternehmen, das man auf jeden Fall kennen sollte. Und am Sonntag dann Startup Insider Read Only mit Annalena Kümpel und ihrem Gast Vanessa Weber, CEO von Werkzeug Weber aus Aschaffenburg, die ein Buch geschrieben hat, das heißt Mal ehrlich, 52 ungeschminkte Impulse einer Unternehmerin. Damit sage ich Tschüss für den Moment und hoffentlich bis nachher, bis morgen oder ansonsten euch ein wunderschönes Wochenende. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.